Deutschlandfunk, Information und Musik.
Ist der deutsche Staat auf dem rechten Auge blind? Diese Frage begleitet die Bundesrepublik im Prinzip seit ihrer Gründung, ob es um Hakenkreuzschmierereien während der Adenauerzeit geht, um sogenannte Wehrsportgruppen wie die, die in Verbindung mit dem Attentat auf das Oktoberfest 1980 steht, oder um den NSU, der jahrelang mordete und erst entlarvt wurde, als sich zwei seiner Mitglieder selbst töteten. Viele Taten wurden verharmlost oder strafrechtlich nicht konsequent verfolgt und oft sind die Geschichten noch nicht einmal bekannt. Die Autorin Traudel Bünger erzählt in ihrem Buch Eisernes Schweigen so eine Geschichte. Es ist die Geschichte ihres Vaters Heinrich, der 1962 ein Sprengstoffattentat am Bahnhof im italienischen Verona verübt, bei dem ein Mann ums Leben kommt. Auch an anderen Anschlägen ist er beteiligt. Das Motiv: Solidarität mit Deutschen in Südtirol. Heinrich Bünger wird dafür strafrechtlich erst spät zur Verantwortung gezogen. Am Ende wird das Verfahren eingestellt. Das Buch von Traudel Bünger erzählt aber nicht nur eine persönliche, sondern auch Zeitgeschichte, eine Geschichte des deutsch-deutschen Umgangs mit rechtsradikalen Tätern. Ich habe Traudel Bünger gefragt, wann sie das erste Mal wirklich verstanden hat, was ihr Vater gemacht hat.
Dass da ein Thema im Raum steht, das war ja nicht unbekannt. Also mein Vater war in Untersuchungshaft, es gab ein langes Verfahren und das Verfahren ist ja auch teilweise schon zur Zeit meines Lebens abgelaufen. Das heißt, es ist jetzt nicht so ein Familiengeheimnis, was völlig im Dunkeln versunken ist. Das passiert ja auch leichter, wenn eine Generation dazwischen liegt. War ja in dem Fall nicht so. Mein Vater war mein Leben lang um mich, solange er gelebt hat. Aber was eben immer unbekannt war, ist, bestand diese Anklage zu Recht oder zu Unrecht? Letztendlich wurde das Verfahren ja eingestellt und mein Vater hat sich nie dazu geäußert. Ne? Wie war das? Stimmte das nicht? Wenn es stimmte, was hat ihn dazu verleitet? Wie kam er dazu, nach Italien zu fahren als junger Mann und sich da in diesen Südtirol-Konflikt einzumischen? Und wie hat er mit dieser Schuld gelebt? Es ist ja ein technisches Versagen gewesen, das diesen Toten und die vielen Verletzten verursacht hat. Wie lebt man damit? Diese Fragen blieben immer unbeantwortet.
Ihr Vater ist ja 1935 geboren. Also eine Frage für Sie war ja sicherlich, wie ist Ihr Vater eigentlich so radikal geworden? Also woher kommt die rechtsradikale Ideologie?
Das ist eine von den Fragen, auf die ich keine ganz befriedigende Antwort bekommen habe, sondern wo ich nur annäherungsweise ja, mich hinbewegen konnte zu den Antworten. Sicher hat mein Vater in seinen Grundschuljahren ein ziemliches Paket Ideologie abbekommen. Das waren ja die letzten Kriegsjahre, in denen er in der Grundschule war. Da war das Bildungssystem sehr gleichgeschaltet. Es ist nicht mit den Kindern geredet worden, weder über dieses Trauma des Krieges, noch über das Kriegsende, noch über die NS-Zeit. Also es gab da keine Art von Betreuung, von Aufarbeitung. Dann habe ich eine sehr wichtige Sozialisationsinstanz für meinen Vater gefunden, also die muss sehr wichtig gewesen sein, die er als junger Mann erlebt hat, den Bund Nationaler Studenten. Das war eine Studentenvereinigung, die sehr früh rechtsradikal sich wieder organisiert hat in der jungen Bundesrepublik. So ein kleines Sammelbecken war für rechtsradikale Umtriebe an den Universitäten, die auch nachher verboten wurde als verfassungsfeindlich und wo sich ganz wichtige Protagonisten getummelt haben, also die später bei der Neuen Rechten wirksam geworden sind, bei den Republikanern, die Anwälte geworden sind, die Holocaustleugner vertreten haben, also ein ganz entscheidendes Thema. Ja, das sind alles so Puzzleteile und Bruchstücke und letztendlich, wie gesagt, so eine richtige Antwort, ja, deswegen ist es passiert, habe ich dann doch nicht gefunden. Einerseits ein bisschen frustrierend, auf der anderen Seite aber natürlich auch nicht überraschend, denn Menschen sind ja keine programmierbaren Maschinen. Also man gibt etwas hinein und dann kommt etwas automatisch heraus. Also da bleibt es natürlich so ein bisschen rätselhaft.
Haben Sie denn verstanden, wieso dieser Bund Nationaler Studenten, der ja da 1961 eigentlich auch verboten wurde, wieso diese Strukturen, die da gebildet wurden, weiterhin so gut funktioniert haben?
Ja, also er ist ja verboten worden, also der Staat hat da eingegriffen, also da haben wir einen Fall vom starken Staat, nach dem ja auch so oft gerufen wird. Dennoch sind natürlich einige andere Bünde, die in dem Bereich tätig waren, nicht verboten worden und konnten weiterarbeiten. Also der Bundsheimer Treuer Jugend zum Beispiel, der eben eher eine Vereinigung ist, die sich an Kinder gewandt hat, hat eben sehr lange existiert. Eine Abspaltung davon gibt es noch heute. Ein anderer Teil ist dann später verboten worden, erst in den 80ern. Und in diesem Bundsheimer Treuer Jugend ist zum Beispiel, um jetzt mal ins Heute zu springen, auch Gernot Möhrig, der das Geheimtreffen in Potsdam initiiert hat,
der Zahnarzt sozialisiert worden.
Genau, der Zahnarzt aus Düsseldorf ist dort sozialisiert worden, hat eine führende Rolle in gehabt im Bundheimer Treuer Jugend. Also da sieht man eben, als es wirklich von Beginn an immer Szenen und Gruppen gab, in denen dieses Gedankengut weitergetragen wurde, wo man zusammengehalten hat, wo man hinter verschlossenen Türen Pläne geschmiedet hat. Und ja, einer dieser Plan war auch der, an dem mein Vater damals beteiligt war, eben nach Italien zu fahren und Bomben zu legen.
Ihr Vater hat sich dem Befreiungsausschuss Südtirol angeschlossen. Das ist eine, zumindest in Teilen, terroristische Organisation gewesen. Warum sind eigentlich solche Organisationen oder Verbände heute völlig unbekannt?
Ja, der Südtirol-Konflikt ist tatsächlich größtenteils vergessen. Das war ganz interessant während der Recherche. Der erste bewaffnete Konflikt auf europäischem Boden nach dem Zweiten Weltkrieg. Und auch ein komplizierter Konflikt. Also es gab tatsächlich einen italienischen Staat, der Völkerrechtsverletzungen begangen hat an der deutschsprachigen Bevölkerung in Südtirol. Also es war eine schwierige Situation. Es gab dann diesen terroristischen, in Anführungszeichen, Widerstand dagegen. Es gab dann einen Staat, einen italienischen, der sehr hart durchgegriffen hat. Häftlinge sind gefoltert worden, an den Folgen der Folterungen gestorben. Und was es eben auch nicht einfacher macht, es gab eben tatsächlich eine Beteiligung aus Österreich und der Bundesrepublik von Rechtsnationalen, vor allem Studenten, die tatsächlich diesen Konflikt genutzt haben, so ist jetzt zumindest meine These, um vermeintlich humanistisch beziehungsweise dieser Bevölkerung da zu Hilfe zu kommen. Aber eben meine These auch, weil es eben um den Kampf um Deutsche und Deutschland ging. Also gerade der frühen rechtsnationalen, rechtsradikalen Szene in der Bundesrepublik war es ja ein großer Schmerz, dass Deutschland nach dem Krieg so klein war. Und da ging es, glaube ich, eben einfach auch um diesen berühmt-berüchtigten Kampf um den Raum, für das Volk ohne Raum, jetzt nochmal Hans Grimm zu zitieren.
Eine andere interessante Geschichte, die Sie erzählen, ist eben auch die deutsch-deutsche Geschichte. Denn die DDR hat dieses Sprengstoffattentat, an dem Ihr Vater beteiligt war, und andere rechtsradikale Anschläge ja durchaus für ihre Zwecke instrumentalisiert. Können Sie nochmal erklären, wie?
Ja, einer der Mittäter war auch in Berlin mit Sprengstoff unterwegs und hat versucht, offizielle Gebäude der DDR zu sprengen. Ist ihm nur in einem Fall geglückt. Die anderen Sprengsätze gingen nicht hoch. Dennoch geriet er der Stasi in die Finger und hat dann sehr lange dicht gehalten und seine Kameraden nicht verraten. Aber nach Anwendung von psychischer Folter dann doch und hat eben alles öffentlich gemacht. Und das war tatsächlich in diesen Jahren, in denen wir uns da befinden, also die frühen 60er, ein großes Propagandageschenk für die Stasi. Denn damals galt es ja, die Frage zu beantworten, welches ist der richtige deutsche Staat? Es war gerade die Mauer gebaut worden, die ersten Mauertoten hatten international für Entsetzen gesorgt und die DDR war in Erklärungsnot. Und da war eben ein beliebtes und ja völlig berechtigtes Mittel auch, darauf hinzuweisen, dass in der BRD ehemalige Nazi-Größen in der Regierung sitzen. Und wenn dann ein junger Rechtsnationaler ihnen in die Finger kommt und Bombenanschläge in nationaler Motivation in Italien gesteht, dann ist es natürlich wirklich für die Stasi ein Geschenk. Und das wurde sehr, sehr, sehr breit ausgeschlachtet in einem großen Schauprozess, große Pressekonferenz. Viele internationale Journalistinnen waren vor Ort, unter anderem Frederick Forsyth, der Spionageautor. Natürlich ist das dann auch propagandistisch übertrieben worden. Also plötzlich waren mein Vater und die Mittäter im Auftrag des BNDs bzw. Verfassungsschutzes unterwegs.
Ich möchte einmal nochmal auf das sozusagen heute zu sprechen kommen, auch auf die Korrektivrecherche, auf das Geheimtreffen in Potsdam. Im Zuge der Recherchen dazu wurde auch festgestellt, dass Gernot Möhrig, der Zahnarzt aus Düsseldorf, seine Kinder in Feriencamps geschickt hat, denen eindeutig eine rechte Ideologie zugrunde lag. Und auch Sie, das erzählen Sie in dem Podcast, den es auch gibt zum Buch, auch Sie waren mal in so einem Feriencamp und Sie haben das als doch relativ schreckliche Zeit empfunden. Da schließt sich ja auch eine Verbindung, wo man sagen kann, das ist etwas, was auch so unter dem Radar im Prinzip läuft.
Genau, ich habe jetzt auch noch mal im Kontext der Korrektivrecherchen viel darüber nachgedacht, wie das damals war in diesem Lager des Bund Heimattreuer Jugend und warum das für mich eigentlich so schlimm war. Und so auf der oberflächlichen Ebene ist die Frage gar nicht so einfach zu beantworten. Es gab so Drillelemente, Frühsport, morgens Fahnenappell. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr merkwürdig und sehr irritierend und überflüssig. Aber es gab liebevolle Menschen da, es gab eine gute Betreuung, es gab auch lustige Geländespiele und so. Dennoch hatte ich so eine ganz starke Abstoßungsreaktion, wirklich extremstes Heimweh, Weinanfälle und musste immer vor der Zeit abgeholt werden. Ich kann das irgendwie nur so verstehen, dass mich da wirklich irgendwas so irritiert hat, dass ich mich da nicht beheimatet und behaust fühlen konnte.
Auf der einen Seite gehen Sie in Archive, Sie sehen Akten, das hat natürlich auch was sehr Distanzierendes, aber es ist eher auch Ihre Geschichte. Also es erzählt auch etwas darüber, wie Sie aufgewachsen sind. Sie schreiben auch über Ihre Mutter, die nichts davon wusste, die aber auch die Konsequenzen mitzutragen hatte. Wie blicken Sie heute auf Ihre Familie?
Ja, das war schon natürlich eine ganz, ganz schwierige Zeit für uns alle, besonders für meine Mutter, die, wie gesagt, nichts wusste und auch absolut nicht einverstanden war. Das war schon so eine große, ja, wie so ein Leben in zwei Welten, ne? Also dieses Aufwachsen einerseits dieser Bundesrepublik, die ja in den 80ern, in denen ich zur Schule ging und anfing, so mich mit Themen zu beschäftigen, in ihrem Konsens über das nie wieder sich sehr einig war. Also wir haben es wirklich in der Schule in sehr vielen Fächern gemacht, den Nationalsozialismus zu behandeln. Und das war ja wirklich nochmal anders geworden in diesen frühen 80ern. Eine Markierung war ja die Ausstrahlung der Serie Holocaust 1979. Das hat wirklich noch mal was gemacht mit dem Bewusstsein. Das heißt, es war sehr, sehr, sehr greifbar und sehr konsensfähig. Und ja, mein Vater zu Hause hat eben den Holocaust geleugnet, hat die Kriegsschuld geleugnet. Also es war irgendwie wirklich so ein sehr großer Dissens, in dem ich aufgewachsen bin. Und meine Mutter spielt, glaube ich, bei der Frage, wie ich dieser Ideologie entkommen konnte, eine große Rolle. Weil für meine Mutter war es eben immer so, dass sie keine Unterschiede gemacht hat zwischen Menschen, überhaupt keine. Sie war immer und ist ein sehr empathischer Mensch, der sich sehr nah und dicht daran bewegen kann an Menschen und ein großes Talent zur Empathie und zum Mitfühlen hat und da wirklich keinen Unterschied gemacht hat. Und das war sehr eindrucksvoll und hat sich sehr vermittelt, das im Zusammenspiel mit dieser Sozialisation, die ich erlebt habe, über Schule, Medien, Bücher, die ich gelesen habe. So ist jetzt heute meine Erklärung, hat dazu geführt, dass ich eben nicht auf diesen Kurs eingeschränkt bin.
Die Autorin und Literaturkritikerin Traudl Bünger hat über die Geschichte ihres Vaters das Buch Eisernes Schweigen geschrieben, zu dem es auch einen Podcast in der ARD Audiothek gibt.